Deutschlandfunk. Agenda.
Zu unserer Sendung Agenda begrüßt Sie Michael Röhl. Rund 60 Jahre, so alt sind im Durchschnitt die Mitglieder von CDU und SPD. Und auch bei anderen Parteien sieht es mit gut 50 Jahren nicht viel besser aus. Die Parteien, vor allen Dingen die Großen, haben ein Nachwuchsproblem. Dies wird besonders deutlich bei Kommunalwahlen, etwa im ländlichen Raum. Dort können Parteien teils bei der Wahl im Ort gar nicht antreten, weil ihnen schlicht die Kandidaten fehlen. Dabei gelten auch junge Menschen als politisch engagiert, engagieren sich zum Beispiel für Klimaschutz, für den Umweltschutz oder auch für die Flüchtlingshilfe. Doch Politikerin bzw. Politiker zu werden, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich, scheint wenig attraktiv zu sein. Das ist kein Job, den man fürs Geld macht oder um eine gute Zeit zu haben oder eine gute Work-Life-Balance. So hat es mal Gesundheitsminister Karl Lauterbach formuliert. Hinzu kommen Wüste, Beschimpfungen und Beleidigungen, nicht nur im Netz. Was also motiviert Menschen, noch in die Politik zu gehen, immer mit dem Risiko, bei der nächsten Wahl abgewählt zu werden? Geht es tatsächlich um Macht? Geht es um Anerkennung? Geht es um Enthusiasmus oder vielleicht auch um die Lust, etwas gestalten, etwas bewegen zu können? Wir haben heute in der Sendung Gäste eingeladen, die sich politisch engagieren, ob kommunal oder auf der Bundesebene. Und auch Sie sind gefragt, sich zu beteiligen. Engagieren Sie sich in der Politik? Wenn ja, warum? Oder kommt ein derartiges Engagement für Sie gar nicht in Betracht? 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen hier im Studio ist Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln. Frau Reker, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Güdi Jensen ist uns aus Kiel zugeschaltet. Frau Jensen, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Bundestagsabgeordnete für die FDP, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ihrer Partei und auch stellvertretende FDP-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein. Und bis 11:30 jedenfalls mit dabei ist Matthias Gastel. Herr Gastel, guten Morgen auch Ihnen.
Schönen guten Morgen.
Per Telefon zugeschaltet, wie man hört, Bündnis 90 Die Grünen, auch Bundestagsabgeordneter, Mitglied des Ausschusses für Verkehr und Infrastruktur unter anderem. Frau Jensen, ich darf das vielleicht sagen, es steht ja auch online, man kann es nachlesen, Jahrgang 1989, die jüngste hier auch bei uns in der Runde, seit 2017 im Bundestag und ich habe gelesen, damals die zweitjüngste Abgeordnete. Wie sieht es in Ihrem Umfeld aus mit Blick auf das politische Engagement? Sind Sie eher die absolute Ausnahme?
Na, ich würde sagen, in meinem Freundeskreis bin ich eher die Ausnahme. Das ist aber sehr heilsam. Und ich engagiere mich natürlich bei der FDP, aber auch bei den jungen Liberalen. Und da bin ich eher schon eine der älteren Semester, würde ich sagen. Also eine gute Mischung in beide Richtungen.
Haben Sie eine Idee oder zunächst mal stellen Sie das denn auch in Ihrem Umfeld fest, dass sich wenige aus der jungen Generation tatsächlich bereit erklären, sich parteipolitisch, muss man ja an dieser Stelle sagen, sich parteipolitisch zu engagieren?
Ja, das stelle ich fest. Und genau mit diesen Begründungen, die Sie ja auch schon ein bisschen angeteasert haben, dass man durchaus ja ein Engagement hat oder auch eine Überzeugung hat für einzelne politische Themen. Aber meistens reicht es jetzt nicht mehr sofort dazu, sich dann für eine politische Partei zu entscheiden, weil da dann ja das große Tableau diskutiert wird, von Umweltpolitik über internationale Politik oder Bildungspolitik. Und häufig wollen sich junge Menschen für eine bestimmte Sache engagieren und das aber nicht immer gleich mit einer Parteimitgliedschaft verbinden.
Bekommen Sie auch manchmal ein Kopfschütteln, so als Reaktion, wenn Sie sagen, so, ich bin in einer Partei, ich engagiere mich und ich versuche auch in Berlin was zu gestalten? Oder gibt es dann vielleicht auch manchmal so doch ein Stückchen Hochachtung vielleicht?
Ich würde sagen, beides. Es kommt ein bisschen auf den Kontext an. Auch aus dem Familienkontext würde ich eher sagen, bekommt man häufig mal die Frage, warum tust du dir das an oder warum machst du das? Es ist ja auch im Ehrenamt sehr häufig mit langen Abendstunden oder auch mit Wochenenden verbunden. Und ich habe doch auch maßgebliche Teile meiner 20er damit verbracht, an Wochenenden auf Juli-Landeskongressen oder auch auf Parteitagen oder an Wahlkampfstätten zu stehen. Da muss man auch ein bisschen Überzeugung mitbringen. Aber ich bekomme wenig Kritik und mehr Anerkennung dafür, dass ich das mache, würde ich sagen, im Schnitt.
Frau Reker, Sie sind unabhängig, gehören keiner Partei an. Wie erleben Sie es in Köln, in einer Millionenstadt? Die Jungen eher außen vor, wenn man Richtung Stadtrat oder sowas denkt? Die Alten machen das vielleicht doch oder die Älteren noch eher unter sich aus?
Also bei uns ist das ganz unterschiedlich. Die grüne Fraktion im Stadtrat ist schon auch mit vielen jungen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern besetzt und ja, die mischen auch manchmal den Rat dann auf mit ihren Ideen und mit ihren Haarfarben.
Ist das Junge denn gewollt, würden Sie sagen? Oder ist es manchmal eher auch ein bisschen schwierig? Also wir haben zum Beispiel auch Rückmeldungen bekommen, dass Jüngere uns auch im Vorfeld schon gesagt, die Alten, so richtig respektiert werden wir am Ende gar nicht, wenn wir uns politisch einbringen und parteipolitisch engagieren.
Das Junge ist unbedingt, der Nachwuchs ist unbedingt gewollt, weil den Gestaltungswillen und die Energie kann man gar nicht mehr aufbringen, wenn man älter wird. Und ich glaube, es ist für uns alle auch wichtig zu akzeptieren, dass die Jungen andere Ideen haben und andere Vorstellungen von der Zukunft, die sie ja für sich selbst gestalten. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Nachwuchsarbeit zu machen und politische Bildung, wo kann man die besser erhalten als in einer Partei. Also da ist schon auch die politische Unterstützung und die parteipolitische Unterstützung.
Wobei da manchmal wahrscheinlich Lust und Frust des Politikmachens relativ nah beieinander liegen, auch in einer Partei natürlich, wo man auch um Mehrheiten auch kämpfen muss. Ne?
Also ich hätte es mir für mich nicht vorstellen können, parteipolitisch tätig zu sein.
Herr Gastel, sind die Grünen ein bisschen außen vor, wenn man nachdenkt über Nachwuchssorgen? Ich habe gelesen, Durchschnittsalter 48, also Richtung 50, bei anderen Parteien 60. Ich würde mal vermuten, zurücklehnen geht auch nicht, ne? Oder? Was sagen Sie?
Also es ist so, dass wir wahrscheinlich deshalb, weil wir sehr stark auf Zukunftsthemen setzen, einen guten Zulauf von jungen Menschen haben. Aber der ist natürlich bei weitem nicht so groß, wie wir ihn uns wünschen würden. Und insgesamt muss es natürlich darum gehen, Menschen, junge Menschen insbesondere, für politisches Interesse zunächst, aber natürlich am liebsten auch für politisches Engagement zu gewinnen. Da geht es mir gar nicht so darum, welche Partei, Hauptsache im demokratischen Spektrum, sich zu engagieren, sich einzubringen. Da hätten wir natürlich alle gerne viel, viel mehr junge Menschen. Und da sind eben auch die Parteien gefordert, entsprechende Möglichkeiten zu suchen und zu finden, an junge Menschen entsprechend heranzukommen. Denn die machen halt nicht immer die gleichen Themen und arbeiten nicht unbedingt auf gleiche Weise wie diejenigen, die 50, 60 oder älter sind.
Herr Gastel, nun gibt es die letzte Generation, es gibt Fridays for Future, wo sich auch junge Menschen auch engagieren. Aber der Weg in Richtung Partei, und die Grünen sind ja schon längst auch eine etablierte Partei, wird der relativ automatisch gefunden? Oder würden Sie sagen, nee, so ganz einfach ist das dann nicht, der Weg zum Beispiel von Fridays for Future in Richtung Bündnis 90 Die Grünen?
Also Menschen, auch junge Menschen, sind sehr unterschiedlich und das ist ja auch in Ordnung. Und wir leben in einer sehr pluralen Gesellschaft und manche finden von sich aus den Weg in Parteien. Andere brauchen eine entsprechende Ansprache und müssen auch entsprechend geworben werden. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir freuen uns natürlich auf alle und über alle, die kommen. Aber wir unternehmen auch zunehmend Anstrengungen, um die jungen Menschen eben zu erreichen, um Nachwuchs zu finden für die Demokratie. Und da gehören eben auch politische Parteien ganz, ganz stark dazu. Und es braucht eben auch entsprechende Formate, die junge Menschen ansprechen. Und es ist nicht nur ein Format, da gehören viele dazu. Ich selber versuche zum Beispiel stark in die Schulen zu gehen. Ich versuche für junge Menschen entsprechende Bildungsreisen nach Berlin anzubieten mit entsprechenden Angeboten, die eben speziell junge Menschen interessieren. Wir diskutieren das Wahlalter ab 16, denn in jungen Jahren entwickeln sich eben Interessen und wenn dann entsprechende Angebote fehlen, dann gehen die Interessen vielleicht woanders hin als in die Politik. Also das ist eine ganz, ganz vielseitige Geschichte, die da unternommen werden muss, um insbesondere junge Menschen zur Politik zu interessieren und aber auch zu gewinnen, mitzumachen.
Frau Jensen, nun hat der Gastel gerade gesagt, wir müssen dieses politische Interesse wecken. Wie war es bei Ihnen? War das irgendwann mal von selber da, dass Sie gesagt haben, ich habe mich für Politik interessiert? Manche erzählen ja auch, manche Politiker, Politikerinnen, das war dann die eine Begegnung, sagen wir mal früher mal mit Willy Brandt oder Helmut Kohl oder wem auch immer. Wie war es bei Ihnen? War das irgendwann mal da, dieses politische Interesse?
Ja, bei mir war das schon in der Schule da, aber eher über diese Frage, wie funktioniert eigentlich unser Zusammenleben und Gesellschaft? Und am Ende würde ich sogar unterm Strich sagen, ist alles irgendwie politisch, weil vieles einfach über politische Entscheidungsprozesse geordnet und geregelt wird, mindestens aber darüber diskutiert wird. Und deswegen hatte ich nicht so diese einschneidende eine Erkenntnis oder das eine einschneidende Treffen. Das war eher so ein Grundinteresse und dann habe ich mich schlau gemacht. Ich habe dann angefangen, Politikwissenschaft zu studieren, aber rein die Theorie hat mich da nicht so richtig zufriedengestellt, weil ich wollte ja eher verstehen, wie es praktisch läuft und was man machen kann und wie man sich einbringen kann. Wenn ich vielleicht eine Reaktion gerne auf Herrn Gastel sagen könnte, wir sprechen ja sehr, sehr viel davon, wie können wir junge Menschen begeistern und einbinden. Ich nehme aber gar nicht unbedingt wahr, dass bei jungen Menschen ein Desinteresse gegenüber politischen Themen oder auch solchen Diskussionen besteht, sondern dass wir eher schauen müssen, wir konkurrieren ja mit Parteien und Vereinen und überhaupt immer um diese wichtigste Ressource von allen, das ist Zeit. Und wir müssen insgesamt, glaube ich, schauen, dass wir nicht nur die jungen Menschen abholen, die extrem wichtig sind natürlich in solchen Debatten, sondern auch diejenigen, und da würde ich mich auch mit zuzählen, die, ich sag mal, Anfang 30 sind, entweder schon Familie haben, in ihrem ersten, zweiten, dritten Karriereschritt sind, bis 50, weil das sind häufig diese zwei Dekaden, in denen man noch weniger Zeit hat als, ich sag mal, zwischen 18 und 25 oder 16 und 25. Und da erlebe ich eher momentan nicht ein Desinteresse, sondern einfach einen Ausruf, ich habe zu wenig Zeit und in der Summe würde ich mich momentan eher für die Familie oder auch mal für einen Urlaub, den ich mir angespart habe oder ich sag mal, den Garten und das Haus irgendwie entscheiden und weniger für ein politisches Mandat. Ich glaube, da müssen wir ja auch ganz, ganz stark ansetzen.
Frau Rieker, von außen betrachtet, sind Frauen da immer auch noch, wenn es um diese Dekade, sagen wir mal, zwischen 30 und 50 geht, immer doch noch ein Stück benachteiligt, weil die Verantwortung vielleicht für Familie, Kinder und so da eher noch verankert ist, sozial verankert ist als bei den Männern? Wie ist Ihr Eindruck?
Ich glaube schon, dass Frauen da benachteiligt sind. Sie machen das meiste an Familienarbeit, ob sie Kinder erziehen oder Altenpflege, machen ihre Eltern versorgen. Und da kann man eben nicht abends in irgendwelchen Sitzungen über Bauleitplänen sitzen und darüber entscheiden. Ich glaube, dass das sich ändern kann, nur wenn man wirklich auch Frauenquoten anstrebt und das einfach familienverträglicher gestaltet.
Nun haben wir von Frau Jensen gehört, das war eigentlich schon relativ früh, dieses politische Interesse in der Schule. Wenn man sich Ihre Biografie anschaut, 1956, glaube ich, geboren, im Jahre 2000 dann so der erste Schritt beigeordnete, ich glaube in Gelsenkirchen, ne? Das war so der erste Schritt. Da liegen ja schon einige Jahrzehnte dazwischen. Wie kam es dazu, erst so spät dann so diesen Weg auch in die Politik gefunden zu haben?
Also ich komme aus einer politisch denkenden Familie. Meine Mutter war leidenschaftliche Sozialdemokratin, mein Vater eher etwas konservativ. Aber bei uns wurden zwei Zeitungen gelesen, damals schon. Und wir verfolgten auch immer den Frühschoppen mit Werner Höfer sonntags.
Schon sehr lange her.
Ja, das ist schon sehr lange her. Damals wurde noch ganz tüchtig geraucht und auch Wein getrunken sonntagsvormittags. Aber ich bin immer ein politischer Mensch gewesen. Ich hätte mir nur nie vorstellen können, innerhalb einer Partei eine Parteikarriere anzustreben, weil das ist mir einfach zu mühselig. Und ich kann auch nicht alle Themen keiner Partei vertreten. Und deswegen manage ich lieber die Stadt, aber politisches Interesse muss man natürlich haben.
Herr Gassel, nachvollziehbar, diese Mühsal, sich in die Partei hineinzubegeben und versuchen, dort seine politische Karriere auch zu gestalten?
Ja, natürlich. Also bei mir selber ist es so gewesen, dass ich schon sehr, sehr früh politisch interessiert war, eigentlich ab dem Alter, in dem ich lesen konnte. Da war dann auch das Thema Zeitung ganz wichtig oder abends mal die Tagesschau mitgucken dürfen mit den Eltern. Und dann gab es so Ereignisse wie NATO-Doppelbeschluss oder auch Fukushima später dann, aber vorher schon das Atomunglück in der heutigen Ukraine, das einfach Angst gemacht hat und das mich dann noch mehr in die Politik getrieben hat. Für mich war aber auch immer klar, dass für mich ein Beruf jenseits der Politik im Vordergrund steht. Und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich mich beruflich genug etabliert fühle, erst dann ein hauptberufliches Mandat in der Politik in Frage kam, weil ich mich nie vollständig von der Politik abhängig machen wollte. Ich wollte immer, und das geht mir bis heute, auch jetzt nach 10 Jahren Bundestag so, ich brauche immer die Option im Hintergrund, wieder in einen erlernten Beruf zurückgehen zu können. Das ist für mich auch die Vorstellung von Politik. Bürgerinnen und Bürger haben Erfahrungen aus unterschiedlichsten beruflichen Kontexten, bringen die in die Politik ein und sind dann aber nicht auf Dauer zwingend von der Politik abhängig. Das ist so meine Vorstellung und das ist auch mein persönlicher Weg gewesen.
Frau Jensen, ist das eine Gefahr und vielleicht auch ein Grund, warum auch junge Menschen sagen, nee, komm, ich gehe erstmal auch vielleicht beruflich an einen anderen Weg, weil wenn man früh beginnt, man dann irgendwann vielleicht als Beruf nur noch Politikerin angeben kann?
Ich glaube, dieses Risiko, das besteht und dem muss man sich bewusst sein, dass es besteht. ich würde immer dafür plädieren, mindestens einen Plan B zu haben, um eben so unabhängig wie möglich auch sich nicht darauf verlassen zu müssen, dieses Mandat wieder erringen zu können. Ich würde immer dafür plädieren, erst einen beruflichen Abschluss gemacht zu haben. Und es ist sicherlich auch hilfreich, an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen Berufserfahrung gesammelt zu haben. Aber wir wissen ja nun auch, dass auch das Parlament oder Parlamente insgesamt, sei es Kommunal, Land oder auch Bund, auch ein Stück weit ein Querschnitt der Gesellschaft sein sollen. Da sind wir natürlich, wenn wir kritisch draufschauen, an vielen Stellen noch weit von entfernt. Aber es gibt eben keine Zugangsvoraussetzungen, die jetzt irgendeine Abschluss- oder eine Berufserfahrungsebene haben, um ein Mandat zu erringen. Und ich glaube, das ist auch richtig. Aber man muss sich natürlich kritische Fragen gefallen lassen, wenn man nicht sagen kann, ich habe einen Abschluss, oder wenn man nicht sagen kann, ich habe schon mal berufliche Erfahrung gesammelt und dadurch vielleicht auch weniger Erfahrungsgrundlage, die mich zu politischen Entscheidungen kommen lässt, die ich begründen kann. Das finde ich gehört dann dazu. Aber ein Plan B, vielleicht auch ein Plan C, und eine kritische Debatte, ob man die nächsten Jahrzehnte im Parlament sitzen möchte oder vielleicht auch noch mal über den Tellerrand schauen möchte. Das ist, glaube ich, das sollte notwendig sein.
Ich möchte vielleicht noch eines ergänzen, was auch wichtig ist, weil das in der Öffentlichkeit, glaube ich, häufig ignoriert wird. Oft wird davon ausgegangen, alle, die in der Politik sind, die sind da irgendwie hoch dotiert unterwegs. Die allermeisten Menschen, die sich politisch engagieren, auch parteipolitisch, machen das ehrenamtlich und machen das nebenher. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Menschen sind in Kommunalparlamenten, die sind in Ortsverbänden und Kreisverbänden der Parteien. Das sind unglaublich wichtige Funktionen, nicht nur für die jeweilige Partei, sondern für unsere Demokratie, für unser Gemeinwesen. Und nochmal, die allermeisten Aktivitäten finden im ehrenamtlichen Bereich statt und müssen damit auch vereinbar sein mit Familie und Beruf. Das ist eine große Herausforderung. Aber genau darum muss es gehen, dass eben Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten von Familie und Beruf und so weiter in der Lage sind, sich kommunalpolitisch und überhaupt politisch auch einzubringen.
Frau Rieger, Sie haben gerade genickt beim Thema Ehrenamt. Auch der Stadtrat auch einer Millionenstadt wie Köln funktioniert ehrenamtlich. Geht das? Kann man nebenberuflich solch eine Stadt, sage ich jetzt mal, im Stadtrat auch ein Stück lenken? Oder stößt das schon auch aus Ihrer Sicht an Grenzen?
Also es ist sicherlich schwierig für die Hunderte von ehrenamtlichen Politikern. Wir haben im Stadtrat 90 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Aber es gibt ja ganz viele andere Gremien, Bezirksvertretungen und Ausschüsse. Also es sind Hunderte von Menschen ehrenamtlich tätig. Und das bewundere ich immer weiter, weil sie ihr Privatleben sehr einschränken, oft auch ihr Berufsleben, um diese Tätigkeit auszuüben. Und die Stadt Köln hat also mehr Einwohnerinnen und Einwohner als das Saarland und auch einen größeren Haushalt. Wenn ich sehe, welche Entscheidungen bei uns im Rat getroffen werden, ist das schon manchmal für die Menschen, die dort sitzen, eine Zumutung. Und ich bewundere deren Leidenschaft für die Demokratie und Gestaltungswillen, ohne die das ja gar nicht geht. Also ohne große Einschränkungen geht es nicht. Ich würde mir wünschen, auch das würde man anders honorieren, dass man zumindest seine berufliche Tätigkeit so einschränken kann, dass man nur noch Teilzeit arbeitet und den Rest Politik macht.
Über dieses politische Engagement reden wir heute in der Sendung Agenda, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich. Falls Sie sich beteiligen wollen, falls Sie anrufen wollen, eine E-Mail schreiben. Ich nenne noch mal die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Herr Gassel, weil Sie nur bis 22:30 dabei sind, auch nochmal die Frage auch an Sie in Richtung Arbeitsbelastung, auch von Politikerinnen und Politikern, die das hauptberuflich zum Beispiel machen, auch als Bundestagsabgeordnete. Ist das etwas, was Menschen motiviert? Ich habe eben am Anfang dieses Lauterbach-Zitat eben auch gebracht, der gesagt hat, das ist nichts für die Work-Life-Balance.
Es ist etwas, in das man, glaube ich, auch reinwachsen muss. Das erfordert viel Organisationsgeschick, Privates und andere Interessen damit zusammenzubringen. Aber ich finde, dass man dafür auch unglaublich viel kriegt. Zum Beispiel Einblicke in gesellschaftliche Zusammenhänge, in die große Pluralität unserer Gesellschaft, die von vielen Bürgerinnen und Bürgern häufig unterschätzt wird. Ich kriege oft Briefe, wo Leute glauben, sie würden im Namen auch anderer sprechen oder im Namen der Mehrheit oder sogar aller. Und ich sehe halt als politisch aktiver Mensch, wie groß die Vielfalt an Meinungen tatsächlich ist. Und hier den Einblick zu gewinnen, ist genauso schön und genauso wertvoll, wie auch eben der ein oder andere Erfolg, indem man an Veränderungen von politischen Prozessen und an Inhalten und an Themen aktiv mitwirken kann. Also ich finde das eine unglaublich schöne Arbeit, eine sehr schöne Arbeit, die auch von Erfolgen und ja von Einblicken in gesellschaftliche Zusammenhänge und wie die Gesellschaft funktioniert, geprägt ist. Ich würde es wieder machen.
Okay, also das ist die Werbebotschaft an dieser Stelle. Vielleicht reden wir uns ganz zum Schluss noch über Frust. Grüner Verkehrspolitiker mit einem FDP-Verkehrsminister. Nicht ganz einfach, wenn ich über Autobahnausbau, fehlende Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen und so weiter aus Ihrer Sicht denke. Wie viel Frust muss man aushalten können an dieser Stelle?
Ja, leider mehr, als es eigentlich sein müsste, denn wir haben einen guten Koalitionsvertrag und wenn sich alle Koalitionsparteien an den Koalitionsvertrag halten würden, dann hätten wir, glaube ich, gut zu tun und würden uns da weniger streiten, aber manchmal ist zu viel Parteitaktik dahinter. Ich würde mir einfach wünschen, dass auch der Verkehrsminister sich dran hält. Wir haben da Dinge zum Verbrennungsmotor, wir haben Dinge zum Radverkehr und zu anderen Themen, die wichtig auch für den Klimaschutz und für die Klimaziele sind. Und da könnten wir gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn man sich einfach an den getroffenen Vereinbarungen orientieren würde. Etwas mehr Zuverlässigkeit würde auch dann weniger Frust auslösen. Aber auch dieser Frust führt nicht dazu, dass die Lust an der Politik verloren geht.
Okay, das ist Ihr persönliches Schlusswort in dieser Sendung. Herr Gastel, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir reden nach 10:30 weiter zwischen Enthusiasmus und Ernüchterung. Warum engagieren sich Menschen in der Politik? Da wird es viel natürlich um das Thema Arbeitsbelastung gehen. Es wird um Frust und auch um den Umgang mit Kritik geben. Wenn ich denke, was da Politikerinnen und Politiker aushalten, Hass, werden wir auch drüber reden müssen an dieser Stelle, denke ich auch. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder ich nenne sie auch nochmal die E-Mail-Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück nach den Nachrichten. Und wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Zwischen Enthusiasmus und Ernüchterung. Warum engagieren sich Menschen in der Politik? Unser Thema heute 00800 4464 4464. Falls Sie anrufen wollen, uns erzählen wollen, möglicherweise von Ihrem auch ehrenamtlichen, hauptberuflichen Engagement oder aber auch umgekehrt, warum Sie sagen, das kommt für mich überhaupt gar nicht in Betracht. Oder Sie schreiben eine Mail, gerne mit Telefonnummer, an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste hier in dieser Runde, Henriette Reker ist weiter bei uns, die Oberbürgermeisterin von Köln, und Güde Jensen aus Kiel zugeschaltet, Bundestagsabgeordnete für die FDP, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und auch stellvertretende Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein. Nun haben wir eine E-Mail bereits bekommen, neben vielen anderen auch, die ich gerne aufgreifen möchte. Ein Hörer hat angerufen, 38 Jahre alt, und er sagt, er würde sich gerne engagieren, aber dann geht es dann relativ schnell um die Vereinbarkeit von Beruf, die Unterstützung für Familien. Meine Kinder sind 5 und 7 Jahre alt. Frau Jensen, ist das die ganz, ganz große Herausforderung, gerade für junge Familien?
Ja, absolut. Das war ja genau der Punkt, den ich versuchen wollte zu machen.
Ja,
genau.
Ja.
Mitten im Leben, 38, kleine Kinder, irgendwie den nächsten Schritt in der Karriere vielleicht auch im Blick und auch Dinge, die man sonst so im Alltag gerne noch machen möchte. Und da ist die Vereinbarkeitsfrage natürlich eine, die beantwortet werden muss. Und auch da muss vor allen Dingen Kommunalpolitik sich natürlich zu beweisen können. Ich glaube, dass vor allen Dingen die Corona-Pandemie aber da auch dazu geführt hat, dass man gemerkt hat, wie man auch digitale Einbindungen im kommunalen Bereich ermöglichen kann. Ich weiß, dass bei uns aus Rendsburg zum Beispiel, aus dem Kreistag, da finden die Sitzungen hybrid statt, sodass man auch dort teilnehmen kann und gleichzeitig zu Hause ist. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es manchmal auch gar nicht unbedingt das Ziel sein sollte, beides so miteinander zu verbinden, also zum Beispiel Familie und das kommunale Ehrenamt, indem man beides gleichzeitig macht, sondern manchmal möchte man auch gerne eine Sache richtig machen zu 100%. Zumindest geht es mir so. Und da geht es darum, dass Gemeinden zum Beispiel auch Babysittingskosten übernehmen. Das gibt es an vielen Stellen schon. Manchmal ist das nicht bekannt genug. Teilweise geht es darum, dass Sitzungen, ich sag mal, ein ordentliches Start- und Enddatum oder Zeitpunkte haben, dass man auch planen kann mit Kinderbetreuung, die man sich organisiert. Und teilweise muss man natürlich mit der Erwartungshaltung, die mit einem Ehrenamt, vor allen Dingen einem politischen Ehrenamt einhergeht, auch jonglieren, weil die Erwartungshaltungen, die sind riesig. Das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der irgendwie in diesem Bereich auch tätig ist.
Frau Rieger, Oberbürgermeisterin einer Großstadt wie Köln plus Familie. Geht das, ich vermute mal, bei einem 7-Tage-Job?
Also wenn ich Kinder hätte und Enkelkinder bekommen hätte oder bekommen würde, könnte ich es mir nicht vorstellen, mich um die so zu kümmern, wie es erforderlich ist. Ich habe einen Mann, der mich hingebungsvoll versorgt und sonst könnte ich das gar nicht leisten. 7 Tage in der Woche ist schon sehr anspruchsvoll, wobei ich Frau Jensen also recht geben muss, vielleicht muss man da auch mal an der Erwartungshaltung arbeiten. Also ich habe Gott sei Dank eine Stellvertreterin und 3 Stellvertreter, die mich immer wieder vertreten auch, aber es sind viele 1000 Einladungen im Jahr, die ein Stück weit auch wahrgenommen werden müssen, um das Ehrenamt, die Vereine wertzuschätzen. Und die erwarten, dass da eben jemand aus der Politik kommt.
Aber dieses zu sagen, so ein Tag der Woche gehört mir oder so als Oberbürgermeisterin ziemlich schwierig.
Das habe ich noch nicht geschafft. Ich nehme es mir immer wieder vor, aber ich schaffe es nicht.
Am Telefon ist Martina Schmidt-Seifert. Frau Schmidt-Seifert, guten Morgen. Sie rufen aus Regensburg an, sehe ich.
Guten Morgen. Ja, ich rufe aus Regensburg an.
Was wollen Sie beitragen zum Thema politisches Engagement? Sind Sie politisch aktiv? Also, würden Sie es gerne?
Ja, ich bin vor 10 Jahren in Rente gegangen und wollte damals mein ganzes Wissen und meine Erfahrung nicht brach liegen lassen. Und also ich bin im Ehrenamt aktiv, also nicht in einem gewählten Amt. Und es ist bei den Parteien wirklich so, dass jede Person gebraucht wird. Es gibt so bestimmte Organisationsformen, wo man dann Delegierte braucht für Sitzungen, die dann offiziell wählen. Und da ist bei uns, also ich bin bei der SPD immer sehr knapp, alle Delegierten zusammenzubekommen.
Also sind Sie so eine Art Sachverständige, wenn Sie sagen, es geht darum, mein Wissen einzubringen? Kann ich das so verstehen? Oder?
Also ich bin in einem Ortsverein mit sehr viel Junge. Also Regensburg ist Universitätsstadt. Wir haben sehr viele Studenten auch. Und ich versuche dann nicht in Konkurrenz zu gehen, sondern meine Meinung halt so zu äußern, dass ich niemanden vor den Kopf stoße, sondern dass ich einfach beitrage, dass wir gute Arbeit leisten.
Und was bringt Ihnen das politische Engagement? Würden Sie sagen, das gibt ein Stück tatsächlich auch Erfüllung oder ist eine sinnvolle Aufgabe dann auch jenseits der 60?
Also das ist, vielleicht sage ich es ganz einfach banal, es ist so, wenn man nicht mehr jeden Tag in die Arbeit muss, dann ist eine Veranstaltung, wo ich hingehen muss, schon mal Verpflichtung, vernünftig rumzulaufen.
Okay, also es gibt auch ein Stück Struktur, vermute ich da mal, ne? Auch in den Alltag.
Es gibt ein Stück Struktur. Ja, es gibt ein Stück Struktur. Und ich wollte noch was sagen zu die Kinder. Bei uns ist so, dass Kinder in Sitzungen mitgebracht werden. Also wir haben Mütter, die Kinder mitbringen. Und bei uns war in der Diskussion, dass man manche Sitzungen am Samstagvormittag macht, damit keiner ausgeschlossen ist. Und Kinder dürfen mitgebracht werden. Also so haben es bei uns die Problematik gelöst.
Frau Schmidt-Seifert, was Sie nicht gesehen haben, hier die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, hat genickt. Also im Stadtrat in Köln auch möglich, Frau Reker, die Kinder mitzubringen?
Wir haben ein Ratsmitglied mit einem inzwischen 9 Monate alten Sohn. Das über 2 Jahre alte Mädchen geht schon in den Kindergarten. Aber für den Kleinen gibt es eben keine Möglichkeit. Und sie brachte den schon als Säugling mit. Und übergibt den mir auch manchmal in der Ratssitzung, wenn sie am Rednerpult steht und der so ein bisschen rumknöttert und nicht im Kinderwagen bleiben kann.
Frau Jensen, wahrscheinlich auf Bundestagsebene noch ein bisschen schwierig vorstellbar oder wäre das auch ein Stück Natürlichkeit und Lebenswirklichkeit auch im Bundestag?
Also ich vielleicht noch eine kurze Reaktion auf die Einlassungen von Frau Schmidt-Seifert. Ich finde diese Perspektive von unterschiedlichen Generationen im politischen Ehrenamt unheimlich wertvoll. Deswegen auch vielen Dank, dass Sie das machen und dass Sie mit so viel Ausgewogenheit versuchen, niemanden vor den Kopf zu stoßen. Das hat mir gerade gefallen. Die Vereinbarkeitsfrage und ob man Kinder mit ins Parlament nimmt. Ich würde mir wünschen, dass wir es so flexibel handhaben könnten und ein Stück weit Lebenswirklichkeit auch in den Deutschen Bundestag noch besser integrieren könnten, wie Frau Reker es auch gerade beschrieben hat. Diese Debatte wird regelmäßig geführt, vor allen Dingen immer in Richtung politischer Sommerpause. Ich habe selber auch mal das Vergnügen gehabt, einen Vorschlag gemacht haben zu wollen und wurde daraufhin eher negativ angegangen. Ich hatte damals gesagt, wir könnten ja mal die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages insofern verändern, als dass vor allem junge Mütter, ich hatte selber zwei Säuglinge in dem Alter, meine Kinder sind jetzt 1,5 und 3,5, die ich auch mit in den Kontext Bundestag genommen habe, aber ich durfte sie nicht mit in den Deutschen Bundestag, in den Raum des Plenarsaals nehmen, weil diese Kinder eben nicht gewählte Abgeordnete waren.
Ah, okay.
Es geht aber eher so ein bisschen darum, nicht ein plärrendes Kind mit ins Plenum zu nehmen, sondern die Flexibilität auch dort zu haben, das freie Mandat so ausüben zu können, wie man das möchte und ein Stück weit auch zu zeigen, der Deutsche Bundestag, der geht nicht an der Realität vorbei und die Realität vor allen Dingen in der Pandemie war, dass Eltern nun mal ihre Kinder zeitweise auch mit in den beruflichen Kontext gebracht
also
haben.
Also im Bundestag nur plärrende Politiker und Politikerinnen, aber keine genau. plärrenden Kinder. Frau Schmidt-Seifert, herzlichen Dank für Ihren Anruf und ich habe nun am Telefon oder ist mit dabei in dieser Runde Dr. Klaus Holstein. Herr Holstein, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Tag, Herr Roll.
Hallo, grüße Sie. Von 1990 bis 2020 Bürgermeister von Altena im Sauerland, dann angetreten als Oberbürgermeisterkandidat in Dortmund, dort auch in der Stichwahl knapp gescheitert und heute sind Sie Geschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen. Wir haben eben schon, Herr Holstein, in der ersten halben Stunde auch gesprochen über die Motivation, in die Politik zu gehen. Sie sind ja sehr, sehr bekannt geworden, auch für eine offene Flüchtlingspolitik, sind dafür auch angegangen worden, haben viel Kritik auch einstecken müssen. Was ist das, was Sie selber auch als, vielleicht ist es eine Art Virus, auch in sich gespürt haben, zu sagen, so, ich will in diese Politik und ich will gestalten und ich will tatsächlich auch etwas von den Ideen, die ich habe, umsetzen?
Ja, ich glaube, aus der Perspektive eines jungen Menschen, heute bin ich in einer anderen Lebensphase leider, hat man natürlich eine Sicht auf die Dinge, dass man verändern will, dass man gestalten will und dass man sich für andere einsetzen möchte. Also ich war auch Schülersprecher, ich habe in vielen Vereinen Verantwortung übernommen, im Sportverein, im Management ehrenamtlich gewirkt und mache heute auch noch Ehrenämter, weil ich glaube, dass das mir entspricht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Position, dass man das nur machen kann, wenn einem die Tätigkeit auch entspricht. Das wird von den politischen Parteien und von den Parteienmechanismen häufig dem Individuum nicht ganz so einfach gemacht. Deshalb bin ich auch mit Anfang 20 aus der Jungen Union ausgetreten, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht in diese Schiene von Seilschaften reingehen. Ich möchte erstmal beruflich ankommen und die Politik war dann in weite Ferne gerückt. Ich war zwar noch CDU-Mitglied, aber habe das dann auch nur noch Politik als Beobachter wahrgenommen. Und dann kam die Frage, ob ich im Heimatort was gestalten möchte. Und da habe ich gesagt, ja, aber wir müssen da viel verändern. Junge Ratsmannschaft, die war dann im Durchschnitt 42, also noch jünger als der Altersdurchschnitt der Grünen. Und als ich aufgehört habe 2020, war der Altersdurchschnitt nicht viel höher. Das heißt, man muss sich auch immer wieder selbst erfinden als Gruppe, als Partei und immer wieder auch neue Leute hinzugewinnen. Das kommt jetzt also, nicht immer nur auf die Jungen an, sondern die richtigen Leute.
Also es geht auch um den Willen, tatsächlich auch Jungen auch eine Chance zu geben. Ich habe gelesen, dass Sie tatsächlich auch mal gesagt haben, es gibt ein generelles Nachwuchsproblem in der Politik. Wie nehmen Sie selber jetzt auch mittlerweile von außen dieses Nachwuchsproblem wahr?
Ja, also ich nehme das so wahr, dass natürlich aus dem großen Reservoir der Babyboomer, den ich angehöre, natürlich viel, viel mehr Substanz da war von der Zahl her, als in den heutigen Kohorten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es sind heute ganz vielfältige Angebote da. Und das Dritte ist natürlich, dass wir in den Jugendorganisationen aller Parteien Menschen sehr früh schulen und in denen den Wunsch auch bestärken, in die Politik zu gehen. Und das sind nicht immer nur die Richtigen. Da gibt es gute und weniger gute bei, aber da bilden sich Seilschaften. Und ich glaube, dass es besser wäre, wenn man in der Politik auch häufiger wechseln würde. Insoweit stimme ich da mit dem vorhin zu Wort gekommenen Bundestagsabgeordneten der Grünen überein, dass man beispielsweise sagt, nach zwei Legislaturperioden muss man wieder in den normalen Beruf zurück. Denn sich nur von Politik abhängig machen und als 30-Jähriger schon zwei Legislaturperioden zu haben, dann ist man im Prinzip mit der Politik verbändelt und man muss, um den sozialen Standard zu halten, aus drittem Mal rein oder adäquat in die Wirtschaft wechseln. Und das tut der Gesellschaft nicht gut. Ich glaube, dass man wechseln muss. Das war auch bei mir der Grund, warum ich nach einigen Perioden gesagt habe, ich möchte nicht mehr Bürgermeister meiner Heimatkommune sein, obwohl das ein toller Job ist und ich den mit viel Inbrunst gemacht habe. Aber irgendwann muss ein Wechsel her. Irgendwann muss jemand das anders machen und mit neuen Ideen kommen. Und dafür muss man auch Platz machen. Und wenn man es nicht freiwillig tut, was natürlich gerade, wenn es dann materielle Interessen sind, auch nachvollziehen kann, dann brauchen wir dazu Regeln.
Frau Ricker, braucht es den Wechsel immer wieder auch? Auch an der Stadtspitze zum Beispiel? Ist es jetzt Ihre zweite Amtsperiode?
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass auch andere dann Dinge anders machen. Und ich bin zwar nach mehr als 7 Jahren nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt gerne wäre, weil ich mit großem Veränderungswillen an das Amt gegangen bin, aber ich habe jetzt Strukturen geschaffen und ich glaube, darauf kommt es an. Man wird ja immer zweimal gewogen, einmal im Amt und einmal nach dem Amt. Und mir ist es wichtig, Strukturen zu schaffen, die andere übernehmen können und weiterentwickeln können.
Was ich mir aufgeschrieben habe, und das passt, glaube ich, an dieser Stelle sehr gut, Frau Reker, und das gilt natürlich auch für Frau Jensen oder auch Herrn Holstein, die Frage, wie schafft man das als Politiker und dann auch als Mensch mit dieser Kritik umzugehen? Weil es ist ja so, dass man eigentlich, wenn man jetzt im Bundestag ist, für die FDP, Grüne und so weiter, mindestens 50% derer, die da sitzen, sagen, du machst alles falsch. Und ähnlich ist es ja auch wahrscheinlich als Oberbürgermeisterin. Wie gehen Sie selber mit Kritik um? Es gibt ja momentan viele Debatten in der Stadt. Ich nenne es jetzt mal gerade die Schuldebatte, dass Erstklässler Eltern sagen, wie kann das sein, dass mein Kind eine Stunde da zur Schule soll? Es geht um Museumsbau, es geht um die Oper, es geht um Verkehrskonzepte. Viele, viele Bereiche, wo ich vermute mal, dass auch bei der Oberbürgermeisterin ja auch ein Stück abgeladen wird, auch diese Kritik. Wie gehen Sie damit um?
Also erstmal, ja, man kann das. Also ich kann das. Ich versetze mich zunächst mal in die Perspektive des Kritikers oder der Kritikerin, die sich meist nur für ihren ganz eigenen Bereich interessiert. Also wenn man keine Schulpflicht in Kinder hat, interessiert einen nicht der Schulbau in Köln. Und wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist, interessieren einen nicht die Straßen. So ist das eben. Ein Drittel interessiert sich. Und ein Drittel ist dafür, ein Drittel ist dagegen und dann gibt's Menschen, die interessieren sich überhaupt nicht, die gehen auch nicht zur Kommunalwahl, dem Ursprung ja der Bürgerbeteiligung. Und das ist das, was mich am meisten erschreckt, dass eben die Wahlbeteiligung so gering ist und dann aber alle mitsprechen wollen. Ich glaube, dass ich genau wie Herr Dr. Holstein ja Schlimmeres erlebt habe als Kritik und das hilft mir immer, dann auch mit Dingen umzugehen, die nicht so schön sind. Mhm. Man muss selber wissen und davon überzeugt sein, was man tut, dass man was verändert und dass man nicht untätig bleibt. Und dann kann man das auch gut ertragen.
Ich sage es jetzt nur mal mit in einem Halbsatz gemeint. Haben Sie das Attentat, was Sie erlebt haben, was auch Herr Holstein auch erlebt hat? Frau Reker, aber trotzdem noch mal gefragt. Ich meine, das sind ja ganz, ganz viele Themen und in Köln von außen betrachtet gibt es ja so eine Stimmung, die kriegen das sowieso nicht gewuppt, die kriegen das sowieso nicht hin. Prallt sowas an einem ab, an Ihnen ab oder braucht man irgendwie dann auch eine innere Überzeugung, auf dem richtigen Weg zu gehen und manches muss vielleicht auch an denen, die Politik machen, abprallen und diese Fähigkeit braucht man, wenn man sich engagiert?
Also die innere Überzeugung, das richtig zu machen, braucht man natürlich. Aber mir nützt eben auch immer der Blick von außen auf Köln. Und Köln ist in vielen Dingen Modellstadt. Wir haben den besten Breitbandausbau. Wir haben viele modellhafte Vorhaben. Bürgerbeteiligung ist bei uns ein Riesenthema. Der Blick von außen hilft. Und die Kölner haben eben den Blick von außen nicht oft. Wenn die im Stau sind, wenn sie zur Messe fahren und ich sie frage, wann sie das letzte Mal in Hamburg oder in München zur Messe gefahren sind, dann sagen sie, ich komme aus Düren, ich fahre eben nur nach Köln. So, und das muss man einfach unterscheiden und ich kann das gut unterscheiden durch meine Möglichkeiten in Berlin oder auch in Düsseldorf Dinge zu besprechen.
Herr Holstein, sehr angegangen für die Flüchtlingspolitik. Ich habe es eben schon mal gesagt, auch in Altena, da im Sauerland, als Sie dort Oberbürgermeister waren. Wie gehen Sie, wie sind Sie mit Kritik umgegangen? Braucht es da eine besondere Fähigkeit, die man hat, wenn man sich politisch engagiert?
Ja, es braucht die Fähigkeit, erstmal zuzuhören, weil ich glaube, dadurch, dass wir Menschen, die anderer Meinung sind, heute leicht abtun, in Schubladen stecken, zuordnen, obwohl sie vielleicht da gar nicht reingehören, die Schublade zuknallen und sagen, mit dir rede ich nicht, damit kommen wir nicht weiter. Das heißt, solange Menschen mir gegenüber freundlich, ehrlich diskutieren, auch wenn die Ziele mir nicht passen oder die Meinung mir nicht passt, dann höre ich zu und versuche darauf einzugehen. Ab irgendeinem Punkt muss man natürlich auch sagen, wenn man Verantwortung trägt, gehört auch Haltung und auch die Möglichkeit, klar zu sagen, das ist jetzt das, was demokratisch durchgesetzt wird und das machen wir so. Und dann ist es natürlich nicht einfach, wenn man wegen der Flüchtlingspolitik nicht mehr gegrüßt wird oder wenn von der eigenen Ehefrau ausgespuckt wird oder wenn Hassmails kommen oder Drohungen kommen. Das macht das politische Geschäft nicht leichter und das macht es auch nicht attraktiver für junge Menschen, da einzusteigen. Dennoch gehört es dazu, dann Haltung zu zeigen. Ich erinnere mich jetzt spontan gerade eben, weil auch Frau Reker das so ansprach an eine Bürgerdiskussion bei einer Schulschließung in Altena, wo 4 Wochen vor der Kommunalwahl 200 Bürger da standen und in dem Dorf von mir erwarteten, dass ich die Schließung aufhebe und wieder nochmal in einen Untersuchungsrhythmus eintrete von weiteren 2-3 Jahren. Da habe ich gesagt, die Kinder sind nicht da, die Kinder sind auch nicht im Kommen, also werden wir mit dem Votum von fast allen Parteien schließen müssen. Und dann fragte mich ein Bürger in der Bürgerversammlung, warum sagen sie uns das vor der Wahl? Habe ich gesagt, weil ich sowas von Politikern und Politikerinnen erwarte, dass sie Haltung zeigen und dass sie das auch ehrlich sagen, damit sie das Kreuz woanders machen können, wenn sie glauben, dass jemand anders das anders gewährleisten kann und besser macht. Und ich glaube, das gehört eben auch dazu, die eigene Meinung auch vertreten, auch wenn es mal wehtut und auch wenn es einem nachher vielleicht den Job kostet. Ich wusste, als ich in Dortmund angetreten bin, dass es für jemanden, der CDU-Mitgliedschaft hat, nicht einfach wird und nachher auch getragen von CDU und Grünen hat es halt nicht gereicht. Das gehört zur Demokratie dazu. Deshalb bin ich kein schlechterer oder kein besserer Mensch.
Am Telefon ist Hans-Peter Sperber, der aus Berlin anruft. Herr Sperber, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Hallo aus Berlin.
60 Jahre alt, das habe ich hier auf meinem Display stehen und Sie sind in der CDU aktiv. Ja. Eine Entscheidung, die schon lange gilt oder haben Sie sich erst vor kurzem entschieden, sich politisch zu engagieren?
Hier in Berlin seit 1995 bin ich hier Mitglied.
Mhm. Und was gibt Ihnen dieses politische Engagement in dem Sinne, dass Sie auch anderen vielleicht sagen, probiert es mal aus, engagiert euch?
Ja, also ich kenne ja viele Leute und viele sind der Meinung, die Politik macht eh, was sie will. Und da bin ich immer konsequent dagegen und sage, das stimmt alles nicht. Man muss sich nur etwas näher damit beschäftigen. Dann sieht man, dass die Politiker nicht nur das machen, was sie wollen, sondern auch ein bisschen aufs Volk hören. Und gerade ich, weil ich ja blind bin, finde es auch wichtig, dass man als Behinderter, als Blinder sich da politisch einbringt, wenn es irgendwie geht. Und das kann ich ja sehr gut in der CDU Neukölln und ich bin hier voll anerkannt. Ich bin zwar der Quotenblinde, aber das macht schon wieder einen gewissen Charme aus, so als Quotenblinde durchzugehen.
Herr Sperber, danke, dass Sie uns von Ihrem Engagement erzählt haben. Alles Gute nach Berlin.
Danke, alles Gute nach Köln. Und machen Sie weiter so.
Danke, Frau Jensen, vielleicht auch nochmal an Sie, dieses Umgehen mit dem Thema Kritik. Wie schwer oder leicht fällt Ihnen das? Vor allen Dingen, natürlich hat man innere Überzeugung, das haben wir ja eben auch von Frau Reker auch gehört, auch von Herrn Holstein gehört. Aber ich denke, irgendwann gibt es ja auch etwas in einem, das sagt, liegst du jetzt wirklich an der Stelle richtig oder musst du da nicht mal doch aktiv drüber nachdenken? Also wie schwer oder leicht ist das, mit Kritik umzugehen?
Ich glaube, das ist eine ganz individuelle Frage. Ich würde sie folgendermaßen beantworten. Ich bin da ein bisschen wie Frau Reker auch immer der Meinung, dass man die Perspektive des Kritikers oder der Kritikerin durchaus mit einnehmen sollte, um sich dann zu vergewissern, ist da vielleicht was dran. Auch viele, viele kritische Einlassungen, die kommen ja nicht aus der Überzeugung, nur Kritik zu äußern, sondern ja auch häufig, um etwas anzusprechen, was von dem man meint, dass man einen Beitrag leisten kann. Ich finde, das ist etwas, da sollte man sich einerseits ein etwas dickeres Fell anlegen und nicht jede Kritik sofort nur auf sich persönlich beziehen. Ich frage aber mich selber schon auch immer, ob ein Stück weit Kritik berechtigt ist und was ich besser machen kann. Und dann ist aber der Teil da, den Herr Dr. Holstein und auch Frau Reker ja leider auch persönlich erleben mussten, nämlich körperliche, tätliche Angriffe aufgrund von einer Haltung, die man eingenommen hat und zu der man steht, aufgrund einer Arbeit, die man macht. Und ich finde, das muss davon abgespalten oder separiert werden. Das ist der Punkt, den finde ich, den darf man nicht akzeptieren. Man darf nicht den Eindruck erwecken, das gehört nun mal im öffentlichen Leben dazu. Und wenn man Politik macht, dann eckt man mal an und das sind dann logische Konsequenzen, die daraus entstehen. Das möchte ich, ich habe das nicht von irgendeinem der beiden so gehört, aber ich möchte das ganz klar sagen, weil ich das so Gott sei Dank nicht erleben musste und ich auch finde, dass man da sehr, sehr klar auch da Haltung beziehen soll und sagen muss, kritische Einlassungen sehr gerne, aber wenn es tätlich wird, wenn es körperliche Angriffe gibt, dann ist ein Maß erreicht, das wir nicht tolerieren dürfen.
Herr Holstein, Sie verfolgen ja auch Politik und machen und haben auch lange Politik auch gemacht. Hat dieses Jenseits der Kritik, dieser Hass auch in der digitalen Welt, im Internet, wie massiv hat der aus Ihrer Sicht zugenommen und wie sehr führt er vielleicht auch dazu, dass der eine oder andere sagt, unter den Umständen will ich mich nicht engagieren in der Politik? Ja, also eine knappe Minute, deswegen müssen wir ein bisschen auf die Uhr schauen.
Das hat deutlich zugenommen, muss man klar sagen. Viele Parteien haben Schwierigkeiten, geeignete Kandidaten für den Rat oder für die Räte männlich, weiblich zu finden im interessanten Alter, sodass man Verjüngung betreiben kann, Verantwortung zu tragen als Bürgermeisterin oder Bürgermeister. Auch da gibt es eine Schwierigkeit, geeignete Menschen zu finden, die empathisch wirken, die aber gleichzeitig auch berufliche Fähigkeiten mitbringen, weil viele sagen sich, woanders kann ich mehr Geld verdienen, meine Freizeit besser verdienen und warum soll ich mich dann auch beschimpfen lassen? Und das halte ich durchaus für ein gefährliches Gift, was da ist. Und die sozialen Medien machen es ja leicht, weil im Grunde genommen ist das kaum nachvollziehbar, was da passiert.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden über die Frage, warum engagieren sich Menschen in der Politik? Hass, wir haben es gerade gehört, ist natürlich ein Grund, warum viele sagen, ich kann es mir möglicherweise nicht mehr vorstellen, auch ehrenamtlich. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie noch anrufen und mitdiskutieren wollen.
Deutschlandfunk. Agenda.
Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda mit Michael Röhl am Mikrofon. Zwischen Enthusiasmus und Ernüchterung. Warum engagieren sich Menschen in der Politik? Das ist unser Thema. Sie können weiter anrufen, kostenfrei 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Meine Gäste weiterhin mit dabei, bis 11:30 auch Henriette Reker. Sie ist die Oberbürgermeisterin von Köln und Güte Jensen, die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag und sie ist auch die stellvertretende Landesvorsitzende ihrer Partei in Schleswig-Holstein. Und Herr Holstein, ich entschuldige mich, Frau Reker hat mich eben darauf hingewiesen, ich habe Dr. Andreas Holstein gesagt, ehemaliger Bürgermeister von Altena, heute Geschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen. Herr Holstein, Sie sind noch einen Moment jetzt mit dabei, deswegen auch direkt die Frage an Sie. Stichwort Gestaltungswillen und Gestaltungskraft und Gestaltungsmöglichkeiten auch als Bürgermeister, als Bürgermeisterin. Auf der einen Seite die Stadtverwaltung, auf der anderen Seite der Stadtrat. Wie viel Gestaltungsmöglichkeiten hat ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin?
Also in der Kommunalverwaltung generell und auch in kleineren Einheiten als vielleicht jetzt gerade Köln hat man natürlich Unmengen an Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten. Man hat natürlich auch eine große Themenbreite, die einerseits fasziniert, andererseits natürlich auch sehr viele Anforderungen an einen selbst stellt, wenn man das denn gleichermaßen handeln will. Also ich sag mal, von der Schulpolitik über Flüchtlingspolitik bis hin zu der Frage, wie stellen wir unser Gemeinwesen energetisch auf Klimawandel und Energiewende ein. Das sind Themen, die heute Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu lösen haben. Aber das macht es ja so faszinierend und so einen tollen Beruf. Deshalb kann ich nur sagen, wer daran Spaß hat und mit Menschen umgehen kann, im Sinne von empathisch zu sein und gleichzeitig auch den festen Willen zu haben, auch etwas durchzusetzen und dafür auch argumentativ zu kämpfen, der ist da vollkommen richtig, auch in der Zukunft.
Dann nehmen wir das als Schlusswort, Herr Holstein. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute Ihnen.
Gerne, schönen Gruß in die Runde.
Tschüss. Tschüss, Frau Rieker, Oberbürgermeisterin einer Millionenstadt, auch zwischen Stadtrat und Stadtverwaltung. Sie haben eben mal gesagt, ich wäre gern schon ein gutes Stück weiter. Wie schwierig ist das, Politik zu gestalten und wie viel Gestaltungsmacht haben Sie?
Also als Oberbürgermeisterin von Köln habe ich viel weniger Gestaltungsmacht, als angenommen wird. Einmal kommen die Beschlüsse aus dem Rat, wie oft auch aus Landes- oder Bundesparlamenten, anders zurück, als ich sie Ihnen vorgelegt habe. Und dann hat natürlich eine Metropole wie Köln viele Gesellschaften, wie zum Beispiel die Kölner Verkehrsbetriebe oder die Stadtwerke. Und die Oberbürgermeisterin wird eben für jede Rolltreppe, die nicht funktioniert, verantwortlich gemacht. Dabei handelt diese Gesellschaft eigenverantwortlich, hat auch einen eigenen Aufsichtsrat. Sie gehört uns nur.
Also das heißt, auch da sind wir wieder beim Thema Kritik bis hin in Richtung Hass. Also da muss man sich als Oberbürgermeisterin auch viel anhören und braucht ein dickes Fell.
Ja, man braucht ein dickes Fell. Und ich möchte nochmal sagen, auch nochmal als Replik auf Frau Jensen, Drohungen und körperliche Gewalt sind natürlich völlig inakzeptabel. Und trotzdem geht es auch mir so, dass ich fast jeden Monat eine Morddrohung bekomme und die sofort an die Polizei weitergeleitet wird und dann geprüft wird, was ist da eigentlich dran.
Frau Jensen, Gestaltungsmöglichkeiten einer Bundestagsabgeordneten. Wir reden ja auch in der Oberzeile zwischen Enthusiasmus und Ernüchterung. Also wie viel Ernüchterung ist da jetzt in der zweiten Wahlperiode bei Ihnen mittlerweile eingezogen?
Also Ernüchterung habe ich noch nicht bei mir vermerken können. Sobald das der Fall ist, würde ich auch mir die Frage stellen, ob ich da noch richtig bin und ob ich noch was beitragen kann und gestalten kann. Es ist ein bisschen, wie Frau Reker auch sagt, häufig ist ja der Eindruck in der Öffentlichkeit, Politik muss das regeln. Und da ist es eigentlich egal, in welche Ebene man schaut. Da ist die erste Annahme vielleicht aus der Öffentlichkeit, warum regelt das Politik nicht, wenn hier die Rolltreppe kaputt ist als Beispiel, das Frau Reker nannte. Bei uns erlebe ich das auch in vielen Diskussionen, wo man dann vielleicht auch sich einfach die Mühe machen muss und die Zeit nehmen muss, zu erklären, wo sind Zuständigkeiten auf Bundes-, auf Landes-, auf kommunaler Ebene. Und das hat weniger etwas damit zu tun, dass Politik sich rausredet, warum sie gerade nicht zuständig ist, sondern dass wir ja diese wunderbaren Verteilungen haben, weil die örtlichen Betriebe wissen viel besser, wo die Rolltreppen dann repariert werden müssen, zumindest im Optimalfall. Es gibt trotzdem aber auch als Abgeordnete im Deutschen Bundestag Möglichkeiten, im Kleinen Dinge zu verändern, weil man zum Beispiel einen Besuch bei sich im Wahlkreis gemacht hat und ein Unternehmer darauf hinwies, dass in folgender Passage eines Gesetzes einfach nur eine Ziffer verändert werden muss oder etwas gestrichen werden muss und zack, hat man eine Veränderung erreicht. Wenn man so etwas erfährt, da lerne ich ja auch jeden Tag dazu. Und das an die entsprechenden Stellen auch vielleicht bis in einen Koalitionsausschuss trägt und es dann dort verhandelt und möglicherweise entschieden wird, dass etwas gestrichen wird, dann kann man auch an kleinen Stellschrauben etwas verändernd bewegen. Und ich glaube, da muss man sich auch ein Stück weit immer daran erinnern und natürlich immer auch erklären, wie Prozesse funktionieren und wie Entscheidungen zustande kommen.
Nun wollen wir noch mal auf die Jungen schauen. Wir haben eine Mail bekommen, ich bin 28 Jahre alt, saß bereits 6 Jahre meines Lebens im Gemeinderat. Und er erzählt von dieser Erfahrung, relativ anstrengend, sagt er. Andererseits wurde ich selten angehört. Argument, er hat ja doch noch keine Ahnung. Und er sagt, Generationsgerechtigkeit fängt auch dort an, junge Menschen auch in die Kommunalparlamente auch mit hineinzuholen. Am Telefon ist jetzt Frederik Paul. Herr Paul, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Sie haben uns irgendwann mal geschrieben und haben gesagt, ihr müsst mal was machen, tatsächlich auch über das ehrenamtliche Engagement. Jetzt auch gerade noch mal mit Blick auf die Jungen. Sie sind 27 Jahre alt, Vorsitzende der Jungen Union im Bezirk Niederrhein und sind dort auch im Rat der Gemeinde Alpfen im Niederrhein, CDU-Fraktionsvorsitzender mit 27. Stimmt das, was wir da gerade auch gehört haben von einem Hörer, der anonym bleiben wollte und der gesagt hat, am Ende wird man als junger Mensch nicht wahrgenommen, weil man doch keine Ahnung hat, zumindest aus Sicht der Eltern?
Kann ich natürlich jetzt für mich selber nicht bestätigen, weil ich natürlich ja, die Möglichkeit bekommen habe, auch in meiner Fraktion an verantwortungsvoller Stelle da eine Position zu übernehmen, die sehr wichtig ist. Ich denke, dass es verschiedene Missverständnisse gibt von Kommunalpolitik. Darauf wurde vorhin schon so ein bisschen eingegangen. Und ich bin froh, dass die Gelegenheit heute mir oder dass die Gelegenheit quasi erbreitet wird, dass wir darüber mal sprechen können.
Mhm. Worin besteht das Missverständnis?
Verschiedene Missverständnisse. Ich denke, dass es für uns in der Runde wahrscheinlich klar ist, dass Kommunalpolitiker keine Hauptamtler sind, die Geld verdienen. Ich denke, dass es in der breiten Bevölkerung tatsächlich gar nicht angekommen ist. Wenn ich Gespräche führe und da sagen Leute, ja, ich sehe ja immer, was du machst und es ist viel Zeit, die drauf geht, kriegst du dafür eigentlich Geld? Und dann, ja, eine kleine Aufwandsentschädigung, aber die ist natürlich überhaupt nicht, also ne, das ist ja dann auch am Ehrenamt das Schöne, dass man eben seine Ehrenamtliche oder seine Zeit da investiert. Das ist, glaube ich, eine Sache, die Missverständnis ist und die Kompetenz, die angesprochen worden ist. Also es ist ja einfach so, dass die Kommunen keine legislative Gewalt haben. Und ich glaube einfach, dass es komplett falsches Erwartungsmanagement ist. Das hatte Frau Reker, glaube ich, gerade auch schon ein bisschen angesprochen und durchklingen lassen. Und ich denke, diese beiden Missverständnisse in Kombination sind ein Problem für die Kommunalpolitik und auch für die Rekrutierung. Jetzt wurde vorhin angesprochen, es gibt viele Stunden gehen drauf für Sitzungen, Klausurtagungen, ist alles richtig. Bei mir geht die meiste Zeit drauf für die Vorbereitung, für die Einarbeitung in komplexe Themen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die es nicht zu unterschätzen gilt. Denn wenn man es gut machen möchte, weil man muss sich auch rechtfertigen vor den Bürgern, dann muss man eine Antwort parat haben. Und dann muss man bereit sein, nicht nur Entscheidungen zu treffen und die auch wiederum, auch wenn es mal schwer ist, dann auch zu verteidigen und auch zu erklären. Sondern zum Erklären gehört eben auch dazu, dass man sich eingearbeitet, eingelesen hat. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, ein Hinderungsgrund ist, wird man aber auch nicht lösen können.
Frau Reker, wie ist das bei Ihnen mit all dieser Themenvielfalt, die da tagtäglich auf Sie zukommt? Ist Zeit da, sich wirklich intensivst einzuarbeiten? Oder ist es dann am Ende auch ein Stück Erfahrung über all die Jahre auch als Oberbürgermeisterin, die da auch weiterhilft?
Es ist auch immer noch notwendig, dass ich mich sehr einarbeite. Und bei mir ist es auch so, dass ich die Themen nicht wirklich loslasse. Also ich, auch wenn ich in den Ferien bin, beschäftige ich mich mit den Themen, weil es so viele Themen sind. Wenn ich die ganz loslasse, muss diese Einarbeitung erneut erfolgen und so viel Zeit habe ich nicht. Also ich bin mir auch im Klaren darüber, dass ich immer dranbleiben muss, um die Themen zu beherrschen.
Nun haben Sie ja, Herr Paul, diesen Zeitaufwand auch schon angesprochen jetzt gerade. Ist das aus Ihrer Sicht ein Grund, warum auch junge Menschen vielleicht sagen, das tue ich mir nicht an? Vor allen Dingen, wenn es dann zunächst mal vielleicht auch nur ehrenamtlich auch ist?
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich finde nochmal wichtig auch zu betonen, dass wenn man sich beispielsweise jetzt mal die Junge Union anguckt, also wir haben in Nordrhein-Westfalen, ich habe die Zahl heute Morgen extra nochmal abgefragt, 500 junge Menschen, die aktiv sind in kommunalen Gremien, als sachkundige Bürger oder als Ratsmitglieder. Also es ist nicht so, dass es komplett so ist, dass junge Leute sagen, nee, auf gar keinen Fall. Aber ich denke eben auch, das ist eine Herausforderung. Eine Fraktion arbeitet arbeitsteilig. Und wenn mir meine Sprecherin im Jugendschul-, Sport- und Kulturausschuss sagt, die Lehrerin ist, das ist aber so und so, dann muss ich auch vertrauen können und sagen, ja, das sehe ich genauso und das sehe ich auch ein. Und ich glaube, da geht es auch weiter, dass wir, glaube ich, in einer Zeit leben, wo Leute ja vielleicht Schwierigkeiten haben, Vertrauen zu fassen, aber vielleicht auch, ich will nicht sagen die Hybris, aber manchmal glauben, es eh besser zu wissen. Und damit kommt man in der Kommunalpolitik nicht weiter. Es ist am Ende des Tages wirklich ein Teamsport.
Sie haben mal gesagt in einem Interview, ich habe es vorher gelesen, Politik ist ein Marathonlauf. Wie kommen Sie gerade als junger Mensch auf diese Idee, dass wenn Henriette Reker jetzt sagt, so mit über 60 Jahren, das ist schon ein ganz schöner Marathonlauf, aber wie kommt es in jungen Jahren, dass Sie zu der Überzeugung kommen?
Weil man natürlich dicke Bretter bohren muss. Ne? Also ich bin natürlich jetzt nicht Fraktionsvorsitzender geworden, weil ich gesagt habe, ja, ich will Fraktionsvorsitzender werden, ja super, machen wir. Sondern weil ich die Themen bearbeitet habe, weil ich dran geblieben bin, weil ich mich auch von Rückschlägen habe nicht unterbringen lassen, kriegen. So, und das ist für mich wichtig. Das sind dicke Bretter und das meine ich so ein bisschen damit, mit dem Marathonlauf. Ja. Ich kann mich über den Sprint verhalten, es bringt aber nichts. Und wenn ich in meine Fraktion gucke, ich finde es ganz wichtig, wir brauchen unbedingt mehr junge Leute in der Kommunalpolitik, wir brauchen unbedingt junge Sichtweisen, aber ich sage auch ganz klar, ohne die Leute in meiner Fraktion, die erfahren sind, die mir über einen Zeithorizont ein Thema erklären können, die Genese erklären können, ohne die wäre ich aufgeschmissen. Deswegen geht es nur im Team mit Jung und Alt und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Also, das ist mir extrem wichtig.
Also ja. Die Mischung muss stimmen. Sie bleiben noch einen Moment mit, auch in der Runde. Herr Paul, Salvatore Genovese möchte ich nämlich gerne ansprechen, der aus Neuwied anruft. Herr Genovese, guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Ja, was können Sie uns erzählen, beitragen zu unserem Thema politisches Engagement?
Gerne. Ich hatte mich schon gemeldet, auch per E-Mail und so, was ich beitragen will. Der erste Punkt wurde schon erwähnt, Rahmenbedingungen, die Attraktivität. Ein zweiter Punkt wäre einfach, wenn man sich kommunal engagiert, dann braucht man auch ein bisschen Wissen. Und mein Punkt ist einfach, dass auch selbst schon in der Schule fehlt ökonomische und politische Bildung, so zumindest ja, die Grundlagen zu kennen des politischen Systems, wirtschaftliches Verständnis, aber auch insbesondere öffentliche Finanzen. Das ist ein super langweiliges Thema, aber super wichtig, weil ich gebe Ihnen eine kleine Anekdote, sprach letztens mit meinem Parteikollegen aus Asbach und er meinte, wenn die im Rat sitzen, zwei Leute verstehen den Haushalt und wenn wir mehr Leute für die Kriminalpolitik haben wollen, die sollten auch ein bisschen was verstehen können und da muss man dann eigentlich schon früh ansetzen, in der Schule, dass nicht nur die Gymnasiasten Politik gut können, sondern alle. Wir wollen ja eine Bürgergesellschaft und deswegen brauchen wir auch früh zumindest ein bisschen Grundlagenwissen. Da könnte die Schule noch mehr Realität beibringen, was dann auch später durchaus in der Kommunalpolitik von Vorteil sein kann. Und zudem so ein bisschen Wärme für Kommunalpolitik und generell Politik. Man fördert auch seine Soft Skills und lernt umzugehen mit Menschen, das Zuhören. Das sind ja auch generell wichtige menschliche Fähigkeiten.
Die man dort auch gewinnen kann. Herzlichen Dank, Herr Genovese, für Ihre Erfahrung, die Sie mit reingebracht haben. Frau Reker, mehr politisch-ökonomisches Wissen auch in den Schulen auch vermittelt. Das Beispiel von Herrn Genovese, zwei verstehen den Haushalt im Rat seiner Stadt. Wie schätzen Sie es ein? Also wird das notwendig sein auch und müssen wir da auch auf die Schulen schauen?
Also es ist sicher wichtig, auch in der Schule politisches Wissen zu vermitteln. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass den Kommunalpolitikern das, worüber sie beschließen sollen, so dargelegt wird, dass sie es wirklich verstehen können. Also mir ist es ganz wichtig, dass nicht nur die Fraktionsvorsitzenden im Rat wissen, was sie da beschließen sollen, sondern möglichst alle. Und dazu gehört eben, dass man in den Austausch geht. Und dazu gehört eben auch, dass man nicht nur die Gremienarbeit macht, sondern dass man auch Fachgespräche führt und wirklich durch Fachleute dann nicht nur vielleicht die der Verwaltung angehören, sondern durch Externe erklären lässt, worauf es eigentlich ankommt. Und damit habe ich viel Erfolg. Ich glaube auch, dass es immer auf die Mischung ankommt zwischen erfahren und jünger. Weil
das hat Herr Paul ja eben
ja,
auch
noch das mal. Ist, finde ich, sehr richtig, was Herr Paul da gesagt hat, weil die Älteren sind eben häufig eher daran gewöhnt, dass auch Kompromisse geschlossen werden müssen, weil das ist ja der Inhalt der Demokratie, dass nicht jeder alles durchsetzen kann, sondern dass man Kompromisse schließt und damit meine ich keine faulen Verabredungen, sondern da meine ich schon, dass auch jeder damit im Ende zufrieden ist, was er vereinbart hat.
Frau Jensen, nun hat Herr Paul auch gesagt, es geht darum, Marathonlauf dicke Bretter zu bohren. Hat man als junger Mensch diese Geduld oder muss man die auch erst mühsam erlernen?
Ich glaube, die Geduld, die man braucht, ist eher in Form von Verständnis, dass es dicke Bretter sind und ein Stück weit ungeduldig dabei bleiben, diese dicken Bretter zu bohren. Das ist, glaube ich, durchaus hilfreich. Ich glaube schon, dass man in der Debatte auch, wie erreichen wir junge Menschen, auch das, was Herr Genovese gerade noch andeutete, dass es zu wenig Menschen gibt, die mit, ich sag mal, einem Erfahrungsschatz in die Kommunalpolitik kommen und Grundlagen dafür haben, Dinge zu verstehen wie Haushalt. Und ich glaube, vor allen Dingen im Kommunalpolitischen sind das ja häufig sehr, sehr große Entscheidungen, die man da beitragen trifft, was Haushalt angeht. Ich glaube aber auch, dass man viele Dinge lernen kann, wenn man das Interesse dabei hat. Also selbst wenn man in der Schule finanzielle, ökonomische Bildung, super wichtig aus meiner Sicht, noch nicht zu 100% bekommen hat, glaube ich schon, dass man kommunalpolitisch etwas machen kann, wenn man dann auch die Bereitschaft hat, sich hinzusetzen und damit zu beschäftigen. Und das sagte er ja auch, die Vorbereitungszeit dafür, die ist natürlich immens.
Frau Jensen, Sie laden als Bundestagsabgeordnete, können einladen auch Schulklassen. Wir haben im Laufe der Sendung auch drüber gesprochen.
Das stimmt.
Ist denn diese politisch-ökonomische Bildung, wie es Herr Genovese ja auch eben gesagt hat, fehlt die aus Ihrer Sicht an vielen Stellen oder ist sie durchaus schon auch vorhanden?
Ich glaube sowohl als auch. Es ist häufig irgendwie dazwischen. Wir haben in der Pandemie ja keine Möglichkeiten gehabt, Schulklassen einzuladen. Das war kurz vor der Pandemie und dann eben jetzt auch wieder danach ganz, ganz stark nachgefragt. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, könnte ich jeden Tag eine Schulklasse in Berlin begrüßen. So groß ist die Anfragebereitschaft und auch der Wunsch, nach Berlin oder auch in Landesparlamente zu kommen. Ich glaube, das ist eine tolle Grundlage, die man nutzen muss.
Ich will da jetzt nicht für Ernüchterung sorgen, aber vielleicht ist es auch die Stadt Berlin, die dann möglicherweise auch reizt, den Weg aus Schleswig-Holstein.
Aber auch der Bundestag.
Genau. Und natürlich auch die Arbeit auch der Abgeordneten dann vor Ort auch mal kennenzulernen.
Absolut.
Cordula Storck aus Berlin ist am Telefon. Frau Storck, guten Morgen.
Ja, Berlin war ein schönes Stichwort. Also ich wohne auch in Berlin und ich gehe auch ganz gerne mal im Regierungsviertel spazieren. Aber ich bin schon seit einiger Zeit, also ich selbst gehöre ganz klar nicht mehr zur jungen Generation. Ich bin Anfang des Monats 61 geworden. Aber ich beobachte bei schon jetzt mittlerweile zwei jüngeren Generationen, wenn man so will, wie eben gesagt wurde, das Interesse an Politik ganz lebendig und vorhanden ist. Ne? Das zeigt sich ja nicht zuletzt in Fridays for Future, wo es dann tatsächlich um elementare Themen des Überlebens der kommenden Generationen geht. Ich habe nur das Gefühl, dass die Parteipolitik, wie sie bei uns gepflegt wird und üblich ist, etwas ist, was junge Leute nicht mehr anzieht. Es gibt natürlich auch junge Leute in den Parteien, aber das grosso modo gesprochen junge Leute nicht mehr anzieht. Jetzt ist es ja grundgesetzlich festgelegt, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung mitwirken, aber vielleicht entsteht gerade bei jungen Leuten häufig der Eindruck, dass die Parteien ihre Themen auch und ihren Willen und ihre Themen vielleicht nahezu der Bevölkerung aufoktroyieren. Und das sind bei Herren mittleren Alters vielleicht andere Themen als bei jungen Frauen. Und ich habe festgestellt, dass politisches Engagement der jüngeren Generation sich eher verlagert auf Bereiche wie zum Beispiel mehr Demokratie e.V. Ja. oder wie ich schließe mich einer Solawi an, also einer solidarischen Landwirtschaft. Und dass in diesen Dingen in kleineren Zellen politisch gedacht und gehandelt wird. Nicht in der Partei. Wobei ich nicht weiß, ob es die Angst vor den soeben erwähnten dicken Brettern ist. Oder ob man einfach im besten Sinne des Wortes querdenkt. Jetzt nicht in dem Sinne, wie es kürzlich eine bestimmte Gruppe in der Pandemie für sich reklamiert hat, sondern tatsächlich anders denkt.
Frau Storck, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil wir wollen ja auch noch, dass Sie auch noch da eine Antwort, auch eine Einschätzung auch bekommen. Deswegen bleiben Sie gerne dran. Herzlichen Dank auch für Ihre Äußerung. Frau Rieker, von außen betrachtet, müssen sich auch die Parteien ein Stück verändern, damit sie dann auch wieder für Junge attraktiv werden? Denn Parteien sind ja durchaus systemrelevant, sage ich mal, wenn es um politische Willensbildung geht und zum Beispiel auch um die Bildung einer Regierung.
Ja, Parteien sind unglaublich wichtig. Ich habe das anfangs gesagt, zur politischen Bildung. Aber sie müssen, glaube ich, sich einfach öffnen und nicht auf Themen sich nur beschränken, mit denen man sie identifiziert. Als ich aufwuchs, war das vollkommen klar. Die SPD war eine Arbeitnehmerpartei und die CDU war eine Arbeitgeberpartei. So ist es ja schon längst nicht mehr, sondern es geht hier darum, die ganze Themenvielfalt anzubieten. Und das ist natürlich so, dass wir alle unsere Schwerpunkte haben. Bei mir war der Schwerpunkt und ist immer noch auch das Zusammenleben, also alles, was mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat und Bildungsgerechtigkeit. Das kann man sich ja in der Partei dann aussuchen, welches Thema man bespielt. Aber die Parteien müssen klar machen, dass sie alle Themen in sich vereinen.
Herr Paul, als junger Mensch, auch in der CDU tätig, müssen sich die Parteien verändern, damit sie für Jüngere, so hat es ja gerade auch Frau Storck gesagt, attraktiv wieder werden?
Also ich teile die Analyse vollkommen, dass es keine Politikverdrossenheit in den inhaltlichen Themen gibt, sondern eher eine Partei- und auch eine Politikerverdrossenheit, so würde ich es mal nennen. Aber ich sage auch ganz klar, ich bin mit dem Anspruch zur Politik gekommen, die Dinge im Kleinen verändern zu wollen. Also ich habe relativ tief gestapelt und ich habe so das Gefühl, dass das bei der jungen Generation dieses Jahr so auch gar nicht gibt, sondern bei vielen Menschen in der jungen Generation oder vielen jüngeren Menschen eben genau dieses Verständnis nicht mehr da ist, dass man Dinge im Kleinen verändert. Also warum soll ich mich um den Mülleimer kümmern? Warum soll ich mich um die Straßenlaterne kümmern? Ich möchte das große Rad drehen und ich glaube, dass das so nicht funktionieren kann, unser System. Und ich mache mir, wenn ich mir über die Nachwuchsrekrutierung Gedanken mache, mache ich mir natürlich auch Gedanken über die kommunale Selbstverwaltung. Also ich kann dort natürlich die Einflüsse von Fridays for Future auf die Klimapolitik in der Kommune wirken lassen. Das ist aber natürlich nicht, also weil wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, das tun wir auch, beispielsweise mit dem Ausbau der Windenergie, wofür ich mich sehr einsetze, mit den Grünen auch gemeinsam. Aber da sage ich Ihnen auch ganz klar, das ist eben nicht das große Rad, was viele drehen wollen. Und ich glaube, da ist ein Erwartungsmanagement. Und auch wenn ich mich bei jüngeren Menschen vielleicht unbeliebt mache, sage ich ganz klar, es funktioniert einfach so nicht, dass unser demokratisches System, auch die Kommunalpolitik, so weiterlebt, wenn man dieses große Rad drehen möchte. Also um die Frage zu beantworten, ja, natürlich müssen sich Parteien, Strukturen verändern, daran arbeiten wir, aber ich glaube auch die Erwartungshaltung sich in Demokratie
muss sich auch verändern. Wir haben noch anderthalb Minuten, deswegen ganz kurz auch noch Frau Jensen. Die Parteien, FDP mit Blick auf die Frauen, muss sich verändern, damit sie attraktiv ist für Junge, für Frauen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben ja heute so ein bisschen subsumieren können, dass Parteien um das hohe Gut Zeit konkurrieren mit vielem anderen, was auf dem Markt der Möglichkeiten, die man sich gesellschaftlich einbringen kann, existiert. Da nehme ich meine Partei nicht aus, sowohl was die Attraktivität gegenüber, ich sag mal, den 30- bis 50-Jährigen, da können wir besser werden, aber auch gegenüber Frauen. Da arbeiten wir dran. Auch das ist ein dickes Brett. Aber die Geduld, / Ungeduld, die haben wir auf jeden Fall.
Das war die Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Warum engagieren sich Menschen in der Politik? Mit Henriette Reker. Frau Reker, herzlichen Dank, dass Sie da waren als Oberbürgermeisterin von Köln. Ebenfalls in Richtung Kiel. Güde Jansen war bei uns, die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, auch stellvertretende Landesvorsitzende. Und ganz zum Schluss mit dabei ein junger Kommunalpolitiker der CDU im Niederrhein, nämlich Frederik Paul. Herzlichen Dank dafür. Nach den Nachrichten geht es an dieser Stelle weiter, wie gewohnt, mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.